Ja, das war ja ganz schön hart für die Männer. Männer, wie viel haben sich insgeheim mit dem Mann hier identifiziert gefühlt? ja, vielleicht fragen sich einige, was wir machen. In Marienberg machen wir, wir sind von einer freien evangelischen Gemeinde angestellt und machen verschiedenste Jugendarbeit. Und darunter gehört eben auch viel mit Fußball mit dazu. Und wir machen eine Fußballfreizeit, wo die Kids kommen und Fußball spielen, aber wo die eben auch von Jesus hören. Wir haben da so Abendveranstaltungen und so weiter und die haben Kleingruppenzeit und so weiter. Alles ist eigentlich geht es uns um Jesus. Die Kinder kommen nicht einfach so zur Gemeinde, aber zum Fußballspielen kommen sie. Also spielen wir mit denen Fußball und reden über Jesus. Und das machen wir zusammen mit einer missionarischen Arbeit aus USA. Die machen das dort mit einem professionellen Team, da in einer Liga, wo die dann im Fußball sozusagen, in der Fußballwelt Missionare sind. Und die haben viel Erfahrung schon damit, über 30 Jahre. Und die kommen dann immer her im Sommer und helfen uns und machen diese Freizeiten, diese Fußballfreizeiten. Und dieses Jahr machen wir 2 von den Freizeiten. Und durch diese Freizeiten haben wir eben auch viele Kontakte bekommen zu Fußballern, die auch Christen sind und die nicht so richtig Anschluss gefunden hatten. Und dadurch darunter auch in Chemnitz. Und so kommen wir jede 2 Wochen nach Chemnitz und machen so einen kleinen Bibelkreis, Gebetskreis mit einigen Fußballern vom CFC. Ich muss immer vorsichtig sein, wenn ich das sage, weil manchmal gibt es auch Aue-Fans und dann gibt es... vielleicht fangen wir auch einen Bibelkreis bei Aue an, ich weiß es nicht genau. Und ich wollte einige mitbringen hierhin, aber die Saison hat gerade angefangen, jetzt diese Woche. Und die haben jetzt schon auch Training, auch am Sonntag, deswegen können die jetzt nicht hier sein. Ich habe noch niemals eine Kirche gesehen, wo Fußbälle an der Wand hängen. Ich finde das so cool, Fußballschuhe, einwandfrei. Und ich war früher auch Fußballer, ich weiß, das sieht nicht so aus, aber ich habe viel Sport gemacht. Ich bin barfuß 100 Meter in 12 Sekunden gelaufen, auf Sand. Also vielleicht ist jemand beeindruckt oder nicht. Und die Bibel... Interessanterweise, die Bibel spricht auch viel über Sport, weil das war nicht nur eine Sache, die wir irgendwie erfunden haben, sondern das gab es schon mehr oder weniger immer, dass Leute Sport gemacht haben. Und die Frage ist, das im Spiel des Lebens, wie ist es mit dem Fußballgott? Und ich würde das sogar noch ein bisschen ausdehnen und sagen, nicht nur im Fußball, sondern im Sport. Was hat uns die Bibel überhaupt im Sport was zu sagen, ja oder nein? Und die Bibel gebraucht dafür verschiedene Beispiele. Natürlich steht in der Bibel nicht. Und so wie im Fußballspiel sollt ihr im Glauben leben, weil damals hatten die noch nicht das Glück, dass sie Fußball kannten oder wenigstens nicht, dass wir wissen. Aber es gab schon andere Sportarten. Zum Beispiel das Rennen. Wir sind alle im Rennen, oder? Alle von uns sind in dem Rennen. Keiner sucht sich aus, ich will im Rennen sein oder nicht. Wir werden einfach in dieses Leben hineingeboren. Keiner sucht sich das aus. Wir existieren einfach. Und dadurch sind wir im Rennen. Und in Hebräer 12 steht ein interessanter Satz. Da steht, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Was bedeutet das? Uns wurde eine Aufgabe, ein Kampf aufgetragen. Und du kannst hier nicht aussuchen, ich will in diesem Kampf sein, ja oder nein. Sondern du bist in diesem Kampf. Du bist in diesem Rennen. Und was du in diesem Rennen alles machst, das kannst du entscheiden. Aber dass wir in einem Lauf sind, in einem Kampf, das können wir nicht entscheiden. Du bist in einem Kampf, du bist in einem Lauf. Dabei, in diesem Kampf, in diesem Lauf, bin ich nicht so wichtig. Wir haben gerade von Cristiano Ronaldo gehört. Ja, ich weiß nicht, wie viel Mal der sich am Tag kämmen muss mit seinen schönen Härchen hier. Ja, aber Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt zum Beispiel, in Apostelgeschichte 20, er sagt, mein persönliches Ergehen hat keine Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche. Okay, das ist ein hartes Wort für uns, ja. Paulus sagt, hey, weißt du was, ich bin überhaupt nicht wichtig. Wenn ich im Kampf hier irgendwie zugrunde gehe, dann ist das fast egal, weil das geht nicht um mich. Es geht darum, mein Ziel zu beenden. Für mich gibt es daher nur eins, sagt Paulus, und dieses alles überlaufen. Er sagt, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Kennt ihr den Film Forrest Gump? Habt ihr den schon mal gesehen? Forrest Gump ist ein Begriff mit Tom Hanks. Und was macht Forrest? Er läuft einfach und läuft und läuft und läuft. Und ich bin immer noch beeindruckt von seiner Kondition, dass er nicht müde wird. Und die Leute fragen ihn, wohin? Wohin läufst du? Und er sagt einfach immer nur, ich laufe. Bis der Moment kommt, wo er einfach stehen bleibt und dann sagt, Forrest, go home. Und dann dreht er um und läuft zurück. Aber er hatte kein Ziel. Er hatte kein Ziel. Er wusste nicht, wohin er laufen würde. Er lief einfach. Und genau das wollen wir nicht machen. Paulus sagt, ich bin nicht Forrest Gump, sondern ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Er verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und Paulus gebraucht das Bild von einem Läufer, der läuft und nicht irgendwie, sondern er hat ein klares Ziel. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig, ist für Gott und fängt an zu laufen. Er kann sich nicht aussuchen, ob er im Lauf ist oder nicht. Er wurde reingestellt. Jeder von uns wurde in diesem Lauf reingestellt. Wir können uns das nicht aussuchen. Wir sind dabei. Was wir daraus machen, das ist unsere Sache. Die Bibel spricht auch sehr viel vom Kampf. Okay, wir sagen alle sehr pazifistisch und so. Ja, aber die Bibel spricht auch vom Boxen und so weiter. Kennt ihr Rocky Balboa? Die Geschichte, wo der da die Treppen hochläuft und boxen. Die Bibel spricht vom Boxen. In 1. Korinther 9 sagt Paulus, ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ja, wer ein bisschen was von Kampfsport weiß, der weiß, dass wenn man boxt und den Gegner nicht trifft, hat man Kraft verloren und man wird müde. Und gute Boxer, wenn die das hinkriegen, dass sie immer den Schlägen ausweichen können, dann wird der andere irgendwann müde und dann zack, geht's los, weil du hast ja noch Kraft. Und Paulus sagt, nein, ich nicht. Ich hau genau in die Fresse, mal ein bisschen platt gesagt. Paulus sagt, ey, ich treffe genau im Gesicht rein. Ja, wir reden hier von der Bibel, die Bibel spricht über Boxen. Der sagt, meine Schläge gehen nicht irgendwo beiseite, ins Leere oder irgendwo rum und ich werde dadurch müde. Nein, meine Schläge, die treffen. Wir kämpfen. Okay, gegen wen kämpfen wir, wenn wir nicht professionelle Boxer sind? Hier in 2. Korinther 10 steht, wir sind zwar Menschen, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir reden jetzt vom Kampf. Das zweite Bild, das erste war Laufen, jetzt ist Kampf. Okay, gegen was kämpfen wir? Kämpfen wir überhaupt? Und wie kämpfen wir? Naja, Paulus sagt zum Beispiel, wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Also ich habe hier nicht eine Schrotflinte und fange jetzt an rumzuschießen oder mit Boxhandschuhe oder was. Sondern er sagt, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen an. Ich nehme kein Schwert, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Was macht er mit diesen Waffen? Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Er spricht von Deutschland, oder? Viele hochtrabende Argumente, die uns davon abhalten, Gott zu erkennen. Was können wir dagegen machen? Die geistlichen Waffen nehmen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Ich mache das nicht mit einem 38er, ich mache das mit den Waffen, die Gott mir gibt. Paulus gebraucht ein Kampfbild, um zu sagen, hey, weißt du was, wenn Leute nicht an Gott glauben, dann musst du anfangen zu kämpfen. Aber nicht mit deinen Ideen, sondern mit den Waffen Gottes. Und ich werde gleich nochmal darüber sprechen, was sind dann diese Waffen? Was bedeutet das, wenn ich sage, keine Boxhandschuhe, was dann? In 1. Timotheus, zu Timotheus, einem Jugendlichen, sagt Paulus, Timotheus, so sieht der Auftrag aus, den ich dir auftrage, und so weiter, gestärkt durch diese Aussagen, sollst du den guten Kampf kämpfen. Das bedeutet, es gibt auch einen Kampf, der nicht gut ist. Und in Wirklichkeit zwischen Christen und Nichtchristen gibt es nicht so viele Unterschiede. Wieso? Weil beide im Kampf sind. Der eine kämpft den Kampf, der eben nicht gut ist, aber der andere kämpft auch. Und Paulus sagt, Timotheus, du sollst nicht den anderen Kampf kämpfen, du sollst den guten Kampf kämpfen. Wie macht man das? Indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Wie viele von euch wissen, dass sich ein reines Gewissen zu bewahren ein Kampf ist? Das ist ein Kampf, oder? Da müssen wir richtig kämpfen, um das zu machen. Und genau das sagt Paulus zu Timotheus. Wie sieht der gute Kampf aus? Behalte ein reines Gewissen. Wir wissen ganz genau, welches die Sachen sind, die unser Gewissen reinhalten. In Timotheus 6, schon wieder zu Timotheus, sagt er schon wieder, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis. Er sagt nicht, kämpf einfach nur so mal ein bisschen, mal sehen, wie es dann auskommt, sondern er sagt noch mehr, er sagt, und gewinn auch noch. Du sollst gewinnen, nicht einfach nur so ein bisschen mal sehen, was die anderen Leute sagen, sondern du sollst gewinnen. In 2. Timotheus 4 verabschiedet sich Paulus und sagt, für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen und so weiter. Und dann sagt Paulus diese Worte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das sind Worte, die ich nochmal sagen will, wenn ich in so einer Situation bin. Will ich sagen können, okay, weißt du was, in meinem Leben, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wie weißt du das? Er erklärt das hier. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Hier haben wir wieder die zwei Bilder, Kampf und Laufen. Ich habe es erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Wir brauchen heutzutage in unserer Gesellschaft Glauben, oder? Wir brauchen Glauben. Wir haben auf dem Weg hierhin, wo wir hergekommen sind, haben wir eine Frau im Auto gehabt, die unglaubliche schwere Erfahrungen in ihrem Leben gemacht hat, wo die Kinder drogenabhängig sind und missbraucht von aller Art und Satanismus und Randalieren und alles, was man sich so richtig als schwersten Dinge, die einem passieren können, vorstellen kann, das ist dieser Frau passiert. Und ich rede jetzt nicht von einer Sache, ja, wir müssen ein bisschen kämpfen, ich rede von ernsthaften Problemen, die in unserer Gesellschaft heutzutage sind. Und deswegen sagt Paulus, ich habe gewonnen. Wieso? Weil ich habe am Glauben festgehalten. Und diese Frau, mit der wir heute gesprochen haben, die glaubt. Die hätte allen Grund zu sagen, ich habe gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Aber sie hält am Glauben fest. Sie hält am Glauben fest und lässt nicht los. Und diese Frau, wenn sie so weitermacht und mal in Paulus einer Situation ist, dass sie Abschied nimmt, kann sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe am Glauben festgehalten. Wir brauchen Glauben. Wir brauchen Glauben und Paulus sagt, so sieht das aus mit Laufen und Kämpfen. Welche Waffen brauchen wir zum Kämpfen? Wenn ich sage, wir brauchen kein Schwert, okay, was brauchen wir dann? Dann brauchen wir eben die geistlichen Waffen. Die sind in Epheser 6 erklärt. Hier steht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Merken wir? Bibel ist ein Wort von Frieden und so weiter, aber wir haben immer wieder dieses Sinnbild von Krieg und Kampf. Und hier steht, ergreift alle Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Was bedeutet das? Wenn wir die Waffen nicht haben, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel mit uns, weil wir angreifbar sind. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen und sagen, oh, diese Person, wieso wird die nicht endlich mal Gott erkennen und so. Dahinter gibt's eine Legion, ein ganzes Heer von finsteren Mächten und Gewalten in dieser Welt, den du nicht sagen kannst, ah ja, komm mal her, Dämon, ich schlage dir jetzt mal eine rein. Das funktioniert nicht. Meine Muskelkraft ist im geistlichen Sinne total nutzlos. Deswegen sagt Paulus, pass genau auf, du brauchst geistliche Waffen, um zu kämpfen. Weil du kämpfst gegen Geister. Und ich denke, ich sage das jetzt mal einfach so im Allgemeinen, ich denke, wir brauchen ein neues Verständnis dafür, dass Himmel und Hölle und die ganzen Geister und Dämonen nicht irgendwelche Erfindungen aus dem Mittelalter irgendwo sind, sondern dass das eine Realität ist. Und ich kann sagen, um das nochmal das Beispiel zu brauchen von dieser Frau, dass da Mächte und Gewalten der Finsternis diese Frau töten wollen, ihre Kinder töten wollen und so weiter. Ich sage nicht, oh, diese arme Frau, die hat irgendwie selber falsche Entscheidungen gemacht, sondern das sind Mächte und Gewalten der Finsternis. Und ich kann nicht sagen, ich erwürge dich mal. Das geht nicht. Wir brauchen die geistlichen Waffen. Das ist so wichtig, dass Paulus sagt, wenn ihr das nicht habt, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel mit euch. So. Deshalb greift zu allen Waffen, wiederholt er, die Gott für euch bereithält. Wollt ihr das nicht? Göttliche Waffen? Also für mich klingt es interessant. Wenn es Waffen gibt, made in heaven, ich will das. Es muss cool sein. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Böses angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Jesus sagt nicht, nimm die Waffen und dann mal schauen, was passiert. Er sagt, nein, du musst kämpfen, aber du wirst siegen. Ist das nicht schön, wie im Fußballspiel, das Spiel anzufangen und es steht schon vorher klar, dass dieses Team, zum Beispiel Paraguay, dass Paraguay gewinnt. Paraguay ist nicht in der Weltmeisterschaft. Ah, schon wieder Salz in die Wunde. Wir sind Sieger, Amen? Als Christen? Ja. Und manchmal gehen wir als Christen rein und sagen, oh nein, ich armer kleiner Christ, ich kann sowieso niemanden überzeugen und so. Jesus sagt, also Paulus sagte, dass Gott, wenn wir die Waffen made in heaven nehmen, dann sind wir Sieger. Wir brauchen Christen mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in dieser Welt, die sagen können, hey, weißt du was? Ich bin Sieger. Das bedeutet, du bist Verlierer. Und ich kann mit geistlichen Waffen anfangen zu kämpfen. Welche sind die? Wir brauchen den Helm der Errettung. Sind wir errettet? Weißt du das ganz genau, dass du errettet bist? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist die wichtigste Frage im Universum. Was machst du mit Jesus? Bist du schon errettet? Wenn du nicht errettet bist, dann warte nicht länger und mach das klar. Nimm Jesus nicht nur als deinen Heiland an, sondern auch als deinen Herrn, der über dich bestimmen kann. Und wenn du das glaubst, dann sagt die Bibel, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden. Wie viele? Alle. Auch die, die du noch tun wirst. Und was macht er mit den Sünden? Der wirft die in der Nähe von dem Land her, wo meine Frau herkommt, aus Philippinen. Da wirft er die hin. Es steht in den Psalmen, dass er unsere Sünden in die tiefsten Stelle des Meeres vergraben hat. Naja, und die tiefste Stelle des Meeres heutzutage bekannt ist der Marianas Trench, das ist in der Nähe von Philippinen. Ich habe mir extra ein Dokumental angeschaut und wollte wissen, naja, vielleicht sagen die Wissenschaftler, und hier ist irgendwas, was wir nicht erklären können. Und ich sagte, das sind meine Sünden. Den Helm brauchen wir. Wenn wir den Helm nicht haben, wenn du nicht weißt, dass du errettet bist, dann bist du genau an der wichtigsten Stelle verwundbar. Wir brauchen einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir wollen anfangen, gerecht zu sein. Du willst die Waffe nehmen der Gerechtigkeit? Okay, dann fang an, gerecht zu sein. Wir nehmen das Schild des Glaubens. Kann der Feind noch so sehr schießen? Ich habe ein Schild. Ich glaube. Wir haben den Gürtel der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich habe die Stiefel des Evangeliums. Ich bin nicht passiv über diese ganze Gottesgeschichte, sondern ich bin aktiv. Ich ziehe mir die Stiefel an und gehe den Leuten sagen, weißt du was, so wie du jetzt lebst, bist du auf einem Weg zu ewiger Verdammnis. Komm zum neuen Leben. So, das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe, die ich annehmen kann. Und zuletzt das Schwert. Was ist das Schwert? Die Bibel. Habt ihr gemerkt, eigentlich ist nur die Bibel eine Waffe zum wirklich Angreifen. Alles andere ist entweder zum Schutz oder die Stiefel zum Laufen. Aber zum Angreifen, richtig, ist nur das Schwert. Und wenn du dich in der Bibel nicht auskennst, dann hast du entweder ein stumpfes Schwert oder so ein kleines Messerchen. Und wir wundern uns, wieso dann andere kommen und Argumente gegen uns haben, weil wir die Bibel nicht wirklich kennen. Tut euch zusammen, Jugendliche. Sucht euch Leute, die im Wort einfach Wissen haben und fangt an zu studieren. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe, von der ich spreche und von der Paulus sagt, wenn ihr das macht, dann hat der Feind keine Macht. Wir wollen diese Waffen nehmen. Und da sagt er wieder zu Timotheus, diesem Jugendlichen in der Bibel, der sagt, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Jesus zu leiden. Ich rede hier nicht von, ja, wollen wir schauen, sondern wie gesagt, das Christenleben ist nicht eine einfache Sache. Er sagt, sei bereit zu leiden. Ja, manche von euch sehen so aus, als ob sie gerade von einem Kampf kommen. Wenn die Leute mich sehen, will ich nicht sagen, oh Marcello, du siehst so richtig gut aus und so frisch. Und ich will sagen, nein. Kennt ihr diesen Film Braveheart mit Mel Gibson, wo der hier alles so verkratzt und so weiter? Das ist ein Zeichen, dass er im Kampf war. Eigentlich will ich sehen, dass die Leute mir sagen, wow, du siehst aber ganz schön mitgenommen aus. Ich sage, ja genau, ich war ja auch im Kampf. das sagt Paulus zu Timotheus, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Jesus zu leiden. Das bedeutet, wenn du keine Probleme hast, musst du dich vielleicht hinterfragen, okay, bin ich überhaupt am Kämpfen? Oder wie sieht's aus? Und die Bibel sagt nicht, dass alles rosig sein wird. Und ich muss einfach die ganze Zeit an diese Frau denken, weil das so frisch in meinem Gedächtnis ist, weil das heute war. Aber was würde diese Frau sagen, die so viele schwere Sachen erlebt hat? Und unter uns sind Leute, wir werden alle verletzt auf irgendeine Art und Weise. Aber Jesus hat uns nicht versprochen, dass es einfach wird. Manchmal kommt das aus einem falschen Verständnis von uns, dass wir sagen, naja, wenn ich Christ wäre, dann habe ich ja Gott an meiner Seite, der kann ja für mich eintreten und dann ist mein Leben einfacher, oder? So einfach ist es nicht. Im Psalm 23, was steht da? Und ob ich schon wanderte im Todestal. Das heißt, der Christ wandert im Todestal. Es kommt nicht Gott, hebt ihn vor dem Todestal heraus und lässt ihn mal am Ende wieder raus und dann kann er schön weiterlaufen. Sondern nein, Gott sagt, ich könnte dich aus dem Todestal befreien. Mache ich aber nicht. Der muss da durch. Teil davon, dass wir einfach Menschen sind und in dieser Welt leben. Aber er sagt, ich bin dein Hirte. Und dein Stecken und Stab sind mein Trost. In diesem Kampf sind wir nicht einfach auf uns alleine gestellt, sondern wir haben den Hirten, der uns voranführt. Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33, in dieser Welt werdet ihr Angst haben. Wer hat das gesagt? Jesus. In der englischen Übersetzung steht trouble. You will have trouble. Du wirst Probleme haben. Und Jesus sagt nicht, mal sehen, vielleicht hast du Probleme oder wenn du mir nicht gehorchst, dann hast du Probleme. Jesus sagt, du wirst Probleme haben. Du wirst Angst haben. Das nächste Mal, wenn ich Probleme habe in meinem Leben, sage ich also nicht, oh Gott, wie konntest du das zulassen, sondern ich kann sagen, Moment, Jesus hat ja gesagt, so würde das kommen. Und im Prinzip gibt es zwischen Christen und Nichtchristen keinen großen Unterschied, oder? Zum Teil dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen, dieselben Gefühle sogar, aber nur der Christ kann diesen Vers zu Ende lesen, weil da steht, das hört nämlich nicht so auf, sondern da steht, aber habt Mut, denn ich habe diese Welt überwunden. Wieder derselbe Gedanke. Du wirst leiden. Paulus sagt zu Timotheus, du musst als ein Kämpfer für Jesus leiden. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern in dieser Schwere hast du Gott, der zu deiner Seite steht. Pass mal auf, wir sagen, Jesus, Gott kann uns doch beschützen, wenn zum Beispiel Unfälle oder so passieren. Wenn irgendjemand auf dieser Erde gelebt hat, den Gott beschützen hätte müssen, wer war das? Wahrscheinlich, würde ich mal so annehmen, seine Jünger, oder? Die Apostel, die 12, die waren immer mit Jesus zusammen. Das waren die Menschen, die mit Jesus am meisten Beziehung hatten, während hier auf der Erde war. Wenn ich denken würde und Gott sein würde, dann würde ich sagen, okay, wenn ich irgendwen beschütze auf der Erde, dann sind das diese 12 Apostel. Wisst ihr, was die Tradition sagt über die Apostel? Dass 11 von ihnen enthäuptet wurden. Enthäuptet. Und einer wurde in kochendes Öl getötet. So, was sagen wir da? Wo war Gott da? Hätte Gott sie beschützen können? Ja, er hätte können. Aber er hat es nicht gemacht. Sondern im Gegenteil, Jesus selber hat gesagt, du willst leiden. Aber weißt du was? Hab Mut. Hab Mut. Denn in dem Leid ist Gott unser Halt. Um Sport zu machen, brauchen wir Disziplin, oder? Wo wir jetzt hier beim CFC angefangen haben mit den Spielern, ich habe noch niemals so disziplinierte Leute gefunden, auch mit dem Essen und so. Wir haben auch Kontakt mit einem Brasilianer da, der hat für vier Monate, jeden Morgen zum Frühstück, ein Kiwi und 3 Eier gegessen. Jeden Tag. Ich fand's krass. Ich könnte das, glaube ich, nicht so durchhalten. Aber wir brauchen Disziplin. Und Paulus sagt, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Natürlich, kannst nicht, so wie ich jetzt aussehe, kannst du schwer laufen. 1. Timotheus 4, da sagt Paulus wieder zu diesem Jugendlichen, er sagt, nutze deine Zeit und deine Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. So, nutze deine Kraft und deine Zeit. Wie viel Zeit schauen wir Fernseher? Wie viel Zeit beten wir? Kann sich jeder ehrlich beantworten. Jetzt kommt ein ganz interessanter Satz in diesem Vers. Paulus sagt zu Timotheus, körperliches Training mit dem Körper hat einen gewissen Wert. Paulus sagt, cool. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. Viel wichtiger, wie unseren Körper zu trainieren und Disziplin zu haben, sollen wir eine geistliche Disziplin haben. Paulus macht einen 1-zu-1-Vergleich mit unserem Körper. Wenn ich zum Gym gehe und hier Bizeps will, keine Ahnung, genauso ist es im geistlichen Leben. Wieso ist es so viel wichtiger? Weil der Körper irgendwann wird er alt und geht wieder zur Erde zurück, wortwörtlich. Aber das geistliche Leben verspricht Gewinn jetzt, in diesem, wie auch im zukünftigen Leben. Wie willst du fit sein? Wie willst du Fußball spielen, wenn du nicht trainiert hast? Diese professionellen Fußballspieler hier in Chemnitz, die trainieren wie verrückt. Wieso? Na, weil ohne Disziplin geht's nicht. Genauso ist es im geistlichen Leben. Und wir glauben im geistlichen Leben, nee, Gott ist ja gnädig, ich komme schon irgendwie durch. Nein, du kommst eben nicht durch. Du musst Disziplin haben. Disziplin. Im selben Abschnitt sagt er, lehre diese Dinge und ich bestehe darauf, dass jeder sie lernt. Paulus sagt, das ist so wichtig, du musst darauf bestehen. Du musst immer wieder lernen. Er sagt, Leute, wie sieht es aus mit der Disziplin? Wie sieht es aus? Seid ihr fit oder bist du geistlich gesehen ein fetter, plumper Mann, der versucht irgendwie zu laufen? Wir sollen fit sein. Paulus sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper mein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Das ist hart. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass Jesus sagt, schmal ist der Weg und eng ist die Pforte, die zum Himmel führt. Und breit ist der andere. Wieso? Na, weil das nicht so einfach ist. Das Einfachste ist zu sagen, ach, weißt du was, hör auf, Disziplin. Ich mache lieber dieses ganze christliche Zeug nicht mit. Das ist einfacher. Das ist einfacher. Aber wir haben keine Ahnung, was uns dabei verloren geht. Wir haben keine Ahnung. Diese Sache mit Kämpfen und Laufen. Übrigens, Kämpfen gibt auch einen Vers für die Boxer. Wisst ihr, welches der Vers für die Boxer ist? Wisst ihr? Geben ist seliger als nehmen. Okay. Diese Bilder werden gebraucht. Paulus sagt, ich laufe nicht irgendwie, sondern ich laufe mit einem Ziel. Er spricht auch in Timotheus über das Bild von einem Soldaten. Er sagt, kein Soldat lässt sich ablenken durch andere Dinge, denn er will seinen Vorgesetzten will er gefallen. In dieser Hinsicht sagt Paulus das. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir lassen uns nicht ablenken. Paulus spricht davon, dass wir die Sünde ablegen, die uns daran hindert, zu laufen. In Hebräer, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Amen. Nimmt die Sünde uns leicht gefangen? Ja. Und unseren Blick auf Jesus richten. Paulus sagt, wenn du laufen willst, kannst du dir nicht erstmal hier dicke Hosen und eine Jacke anziehen und alles mögliche im Ballast, damit du schnell läufst. Nein, er sagt, du musst alles abwerfen. Die Sünde abwerfen. Paulus braucht das Bild vom Laufen und er braucht auch das Bild vom Kämpfen. Und das Interessante dabei ist, dass du dir das nicht aussuchen kannst, ob du willst oder nicht. Du bist in diesem Lauf und du bist in diesem Kampf. Kämpfe ihn so, dass sich das lohnt. All diese Sachen könnten vielleicht Leute abschrecken. Ja? Wie ich sage, wenn das so ist, habe ich keine richtige Lust. Aber ich denke, wenn wir wüssten, was uns erwartet, dann würden wir das tun. Und zwar 100-mal wiederholen. Denn es gibt einen Preis. In 2. Timotheus sagt, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Wir brauchen Regeln von Gott, damit wir gut kämpfen können. Aber ich will mich hier konzentrieren. Hier sagt, kann den Siegeskranz bekommen. In Kolosser 3, hier steht, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Was für ein Lohn? Unseren monatlichen Lohn, so wie für die Spieler in Chemnitz? Hier steht, das Erbe, das er im Himmel für euch bereit hält. Und ich habe es immer gelesen und dachte, das Erbe, das er im Himmel für euch bereitet hat. Okay, und habe ich weiter gelesen. Ich sage, Moment, was? Das Erbe, das er für mich im Himmel bereithält. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und ich denke, wenn ich 1% davon mal sehen könnte, würde ich sagen, na klar gehe ich jetzt kämpfen, na klar gehe ich jetzt Disziplin machen, weil, wow, ich kriege das Erbe des Himmels und das ist so eine theoretische Sache hier. Aber wenn wir wüssten, was dieser Preis ist, was das ewige Leben zusammen mit Gott ist, dann würden wir das 100-mal machen. Und Jesus sagt das in dem Gleichnis mit dem Acker. Er sagt, wie ist der Himmel? Der Himmel ist so, wie wenn ein Mann seinen Acker hat irgendwo draußen und da in dem Acker findet er einen Schatz. Dieser Schatz ist so viel wertvoller wie alles, was er hat. Was macht dieser Mann? Er ist schlau. Er geht in die Stadt und verkauft alles, was er hat, auch sein Haus, sein Auto und so weiter, um diesen Acker zu kaufen, damit er den Schatz hat natürlich. Und die Leute fragen, du verkaufst dein Haus und so. Ich sage, will nicht so richtig sagen, dass der ein viel größerer Schatz ist in dem Feld, das er kaufen will. Und dann verkauft er alles. Und das scheint unlogisch zu sein. Aber wieso macht er das? Weil er weiß, was ihm da erwartet. Er weiß, was es alles gibt. In 1. Korinther 9, ich bin gleich zu Ende, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Wir laufen nicht einfach nur so und rackern uns ab, einfach nur um den Glaubenswillen, sondern es gibt einen Preis. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Diese kleinen Blätter hier, was die Leute bekommen bei Olympia und so, die verwelken irgendwann, ganz sicher. Aber im geistlichen Sinne ist es unvergänglich. Sind wir uns dessen bewusst? Ich denke, wir sollen uns dessen bewusst sein und sagen, ja, okay, warte mal. Ich muss jetzt hier dieses Leben irgendwie managen, aber danach gibt es einen Preis. Und dieser Preis ist so groß, dass es mit nichts zu vergleichen geht. Es gibt gute Nachrichten. In Hebräer 12 steht, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Jesus sagt nicht, okay, schau mal hier, wie du irgendwie laufen kannst, sondern er sagt, Jesus, komm vom Himmel runter und fängt an selber zu laufen und ist den Weg für uns vorgelaufen und ist ans Ziel gekommen, hat am Kreuz bezahlt. Und deswegen weiß er ganz genau, was wir in diesem Lauf durchmachen müssen. Gott ist nicht irgendwie beschäftigt, mit den Sternen irgendwie in Ordnung zu halten. Er weiß über deine Matheprüfung, er weiß ganz genau über deine Freunde, er weiß genau die Probleme, die du in deiner Ehe hast. Er weiß, wieso? Weil er uns vorausgelaufen ist. Er ist auf diesem Weg schon gewesen. Denkt an Jesus. Und Paulus sagt wortwörtlich, er sagt, wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Weil wenn es hart auf hart kommt, ist es sehr einfach zu sagen, ach, das ist mir zu schwer, ich will das nicht mehr. Aber Paulus sagt, ihr werdet nicht den Mut verlieren. Ihr werdet weiterkommen. Das sind gute Worte, oder? Weil das ist eine Ermutigung, die wir bekommen können, wenn die Zeiten schwer werden. Und ich will aufhören mit der Vision, die der Johannes hat, wo der auf der Insel ist. Und er kriegt eine Vision vom Himmel. Johannes, oh, ich würde so gerne mit ihm tauschen. Weil er hat das gesehen. Diese Preis und diese Sachen, von denen ich hier spreche. Wenigstens ein bisschen hat er gesehen. So, Johannes war der Jünger, der Jesus am meisten, oder den Jesus am meisten lieb hatte. Jesus hatte ja so die 12, von den 12 hatte der 7, mit denen er enger zusammen war. Von den 7 hatte er 3, mit diesen 3 war er am meisten zusammen, aber unter diesen 3 gab es einen, das war der geliebte Jünger Jesu. Das ist ein schöner Titel, oder? Wenn man von dir sagen würde, ey, das ist der geliebte Jesu. Wow. So, und dieser Johannes kommt zum Himmel. Und ich würde sagen, nach meiner menschlichen Vorstellung kommt Jesus und sagt, Johannes, schön, dass du da bist, komm her. Und Johannes sagt, Jesus, endlich mal, High Five, komm rein. Jesus ist doch unser cooler Freund oder so. Dachte ich, als Teenie dachte ich manchmal, ja, als Kind dachte ich, Jesus ist irgendwie so opamäßig irgendwie, ganz weise und langer, weißer Bart. Als Teenie sagte irgendwer, ey, weißt du was, Jesus ist cool. Und ich dachte, ja, stimmt, Jesus ist cool. Und dann ging ich überall rum, Jesus ist cool, High Five, Jesus. Wie ist es, als er den Menschen trifft, den er auf Erden am meisten geliebt hat? Folgendes passiert. Und wollen uns das jetzt mal bildlich vorstellen. Dieser Johannes kommt und kommt in den Himmel rein. Und was passiert? High five Jesus? Nicht ganz. Es steht hier, und ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und was redet er? Johannes dreht sich um und schaut. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Okay? Stellt euch vor, hier sind 7 goldene Leuchter. Mitten unter diesen 7 Leuchtern einen gleich dem Sohn des Menschen, also wie eine Person, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Nicht so ein kleines Herzchen, wie ich hier habe. Einen goldenen Gürtel um die Brust. Okay. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle. Weiß. Wie Schnee, habe ich zum ersten Mal in Deutschland verstanden. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. So sahen die Augen aus. Kriegt man schon ein bisschen Angst, ne? Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Nicht, hallo Johannes, sondern eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Ziemlich große Hand. Und aus seinem Mund, als ob das alles nicht genug wäre, aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Aus seinem Mund. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. High five, Jesus? Vielleicht nicht, sondern Folgendes passiert. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Tot. Tot ist, was passiert, wenn wir Gott sehen. Deswegen haben wir so eine große Not für Jesus. Wer will bestehen? Wer will bestehen? Die nächsten Worte sind die Worte, die ich nochmal hören will. Wenn du da tot liegst und zappelst, passiert Folgendes. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, schau, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreib auf, was du jetzt siehst. Und Johannes fängt an, die Offenbarung zu schreiben. Wollt ihr nicht auch diese Worte hören? Hab keine Angst, komm rein. Hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte. Und Paulus sagt, wenn wir uns das ein bisschen mehr vor Augen halten, werden wir hier in dieser Zeit auf der Erde echte Probleme haben. Dann kann uns das helfen. Wir können unseren Blick auf Jesus richten und sagen, hey, es kommt noch was, von dem habe ich überhaupt keine Ahnung, aber ich will das. Und Paulus sagt, ich habe nicht alles erreicht. Wenn Paulus sagt, ich habe nicht alles erreicht, dann kann ich das auch sagen. Ich habe nicht alles erreicht, aber ich strecke mich aus nach dem Ziel, was da vorne ist und vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, was passiert ist und ich strecke mich aus nach dem Ziel und ich laufe, weil ich weiß, was ich empfangen werde, ist eine Sache, die ich heute nicht in Worten beschreiben kann. Wer will das nicht? Wer will das nicht? Ich glaube, alle wollen das, oder? Niemand sagt, ich will für immer in der Hölle schmoren und so richtig sind. Niemand sagt das. Wir haben alle in uns ein tiefes Verlangen, sowas zu sehen und zu wollen. Wollen aufstehen, ich meine nicht jetzt, bildlich aufstehen und anfangen zu kämpfen, anfangen zu laufen, denn es lohnt sich. Amen.